Ich habe Tina Schmidt vor über einer Woche kennenlernen. Sie ist wirklich eine Person, die unvorstellbar viel gemacht hat und erlebt hat. Ein richtiger Tausendsassa, der in allen möglichen Arten und Weisen Begabungen hat. Und ich habe sie als einen mega freundlichen, einen mega gewinnenden und einen mega liebevollen Menschen kennenlernen. Und so haben wir mega Freude, Tina, dass du heute bei uns bist und uns einfach ein bisschen aus deinem Leben erzählst. Und so fände ich es mega schön, wenn wir doch Tina mit einem kräftigen Applaus führen holen. Ja, es sollte glaube ich an sein. Ja, Tina, ich würde vorschlagen, wir könnten gerne mit einem Bild starten, das uns zurücknimmt. Wie zurück in deine Kindheit. Und vielleicht könntest du uns erzählen, wo bist du aufgewachsen und wie hast du deine Kindheit erlebt?
Also ich bin in Hinterkappelen bei Bern aufgewachsen. Das ist sehr nahe bei der Stadt, aber sehr, eigentlich recht ländlich, schon am See mit Wald und Schafweiden dazwischen. Und eigentlich sehr idyllisch und wie soll ich sagen, materiell gut versorgt und verwöhnt. Was ich vielleicht nicht so bekommen habe, ist Liebe, Geborgenheit, Wärme, Zuspruch. Ich bin dann schon als Kind recht oft einsam gewesen und habe mich so ein bisschen in meine Welten zurückgezogen. Ich habe auch viel Tagebuch geschrieben später. Irgendwelche Welten kreiert, Fantasiewelten. Und gleichzeitig aber auch, wenn Besuch kam, habe ich mich immer extrem auf den Besuch gestürzt und also extrem auch nach Aufmerksamkeit und Bestätigung und Liebe überall gesucht, wo ich bekommen konnte. Ich hatte 15 Jahre ältere Schwester, die ist eben auch schon ausgezogen, als ich 5 war. Und das war schon sehr einschneidend, weil sie eigentlich für mich eine wichtige Person und fast ein bisschen mehr Vorbild war als meine Mutter. Ja.
Und du hast mal von deinen Eltern eine Geburtstagskarte bekommen.
Ja, genau. Auf dieser Karte ist gestanden, bitte sei ein liebes Kind, damit wir dich lieben können. Und das hat irgendwie so ein bisschen, das zeigt irgendwie so ein bisschen, dass ich wie zuerst etwas haben müssen leisten oder etwas haben müssen erbringen, damit ich geliebt werde. Das war nicht eine bedingungslose Liebe gewesen. Und das hat dann, glaube ich, schon so ein bisschen den Grundstein gelegt von meinem Leben, dass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, ich müsse etwas leisten oder ich muss jemand sein. Oder dass sich das früh hat davon manifestieren, dass ich muss mich bestätigen, bevor ich irgendwie, dass ich ein geliebter Mensch kann sein.
Du hast einen grossen Wunsch angefangen, schon in den Teenagerjahren.
Ja, ich wollte einfach berühmt werden. Reich war mir etwas weniger wichtig. Das ist nicht reich und berühmt, aber vor allem berühmt. Vor allem, dass man mich kennt und irgendwie das Gefühl hatte, hey, ich werde mich unersetzlich machen und jeder soll mich kennen. Ich habe auch bin konfirmiert worden und habe in das Büchlein geschrieben, das wir da in der Unterweisung hatten, was soll mal auf deinem Grabstein stehen, ist da die Frage. Und dann habe ich reingeschrieben, einfach mein Name gross, damit jeder die ganze Welt mich kennt. Also, irgendwie so. Also recht Grössenwahn irgendwie auch von entwickeln, dass ich irgendwie etwas Spezielles muss sein. Ja.
Oh, jetzt machen wir es einfach so, schau. Das passt perfekt.
Das ist nicht so gut mit dem Mikrofon. Soll ich das nehmen?
Okay. Ja, das passt auch gut. Ja. Genau, ein Thema, das dich schon mega früh beschäftigt hat, das ist die Liebe. Und das hat dich immer mehr vereinnahmt auch. Wie hat sich das gezeigt? Wir sind immer noch so ein bisschen Kind. Ich denke auch langsam Teenagerzeit. Ich habe da so ein stilvolles Bild ausgesucht von dir. Wie hat sich das Bild gezeigt?
Ja, also ich bin einfach, auch in der Schule habe ich viel mehr die Aufmerksamkeit der Jungs wollen haben. Ich habe früher auch schon eben mit so Doktorspielen und so angefangen. Also sehr früh irgendwie so das Sexuelle ist recht früh wichtig gewesen. Und ich glaube, ich habe mir extrem in dem auch Liebe gesucht. Also ich bin auch dauernd verliebt gewesen. In meinem Tagebuch ist alle 2 Seiten ein neuer Männername gestanden. Also, und wenn ich irgendwie dort nicht angekommen bin, bei dem ist der Nächste. Und irgendwie einfach dauernd verliebt und recht Drama auch, also viel Gedicht geschrieben und irgendwie mich aber nicht auf eine Beziehung so richtig einlassen können oder auch Angst davor hatte. Und eben sehr früh dann auch mein erstes Mal hatte, mit 15. Und das ist für mich auch, ja, einerseits, es war dann noch im Pfarrlager.
Uiui.
Ja, genau. Okay. Und ich glaube sogar noch im Raum, wo die anderen geschlafen haben. Also so etwas ist eigentlich, ziemlich krass, wenn wir es jetzt überlegen. Und vor allem war meine Einstellung, jetzt ist das passiert, jetzt bin ich eine richtige Frau. Oder? Also so ein bisschen, das waren so ein bisschen meine Gedanken dort.
Es tönt so ein rebellisch, wenn ich dir zulasse. Und du bist wirklich am Rebellieren gewesen.
Ja, natürlich. Ich habe dann gleich alles gemacht, was Eltern nicht gerne sehen. Also von Rauchen, von Kiffen, Alkohol trinken, die Ausgang gehen, wirklich auch klicken, wo wir immer zusammen waren. Bin dann zwar auch recht sportlich geworden, also von Snowboarden, Skateboard und so, und wirklich auch viel auf der Piste unterwegs gewesen. Dann gleich aber auch noch gekifft, also ich weiss nicht mehr genau, wie das zusammengeht. Das ist auch, Gott hat da, glaube ich, schon seine Schutzengel geschickt, dass nie etwas passiert ist, aber wir sind da teilweise auch schon bekifft auf der Piste rumgefahren oder mit irgendwelchen, wie hat das geheissen, Jägertee und so, mit Alkohol drin. Recht rebelliert, auch von Tätowieren mehr. Und ja, so gekifft habe ich auch sehr lange, eigentlich fast 15 Jahre, glaube ich, jeden Tag. Mhm. Das hat wirklich näher zu meinem Leben dazugehört.
Was hast denn du für eine berufliche Laufbahn genommen? Es klingt jetzt alles nach sehr viel Spass, aber ich nehme an, du hast auch irgendwo...
Einigermaßen seriös. Ja, ich habe dann, da ich auch viel gelesen und geschrieben habe, habe ich dann eine Lehre als Buchhändlerin gemacht, also habe sehr gerne Bücher gehabt. Das war schon eine gute Lehre gewesen und bin dann auch noch ein paar Jahre im Buchhandel gewesen. Bis ich dann eigentlich nur noch in den Comics gearbeitet habe und eigentlich gefunden habe, jetzt bin ich nicht mehr so eine gute Buchhändlerin, ich lese nur noch Comics und keine richtigen Bücher mehr. Und dann ist bald jemand vom Fernsehen gekommen, der mich gefragt hat, der irgendwie auf mich aufmerksam geworden ist oder wo, von der Erotik-Sendung Lust und Laune hat das dann geheißen. Das ist dann im Telebern gekommen, also auch im Tele Zürich ausgestrahlt worden. Denn das war so die erste Erotik-Sendung in der Schweiz gewesen. Und die haben jemand Neues gesucht, der so Umfragen auf der Straße macht, wo die Leute gehen interviewen, so nach ihnen intime Fragen stellen. Und ich habe gefunden, ja, das klingt gut. Das ist auch irgendwie ein Sprungbrett, für aus dieser Buchhandlung rauszukommen und irgendwie das in die grosse, weite Welt oder zum Fernsehen, das klingt nach berühmt werden. Und dann bin ich zum Fernsehen gegangen. Genau.
Du hast damals noch Weiss geheissen zum Nachnamen. Bist denn du als Tina Weiss in das Journal reinkommen, oder?
Also ja, als Tina Weiss. Und nachher habe ich mir eben den Namen Venus gegeben oder Venus und habe... gefunden, mal der Name passt. Das ist so ein bisschen eben zum Künstlernamen geworden. Das Venus ist die Göttin von der Liebe, von der Fruchtbarkeit. Und ich habe gefunden, das passt zu mir. Ich nenne mich jetzt Venus und habe dann auch noch als DJ gehabt und später dann auch für mein Label, das ich gegründet habe, World of Venus.
Du ich habe vorher gesagt, ich habe 1000 Sassa. Also du hast unvorstellbar viel gemacht, Moderatorin, Reporterin, bist Erotikmesse gegangen, rauschende Partys gefeiert, riesengroße Dinger, deinen Namen promotet. Was war denn dein nächster Karriereschritt gewesen, nachdem du so ein bisschen, ich sage mal, in der Szene Bern so ein Berühmtheit erlangt hast?
In Bern habe ich dann ziemlich mehr einen Namen gemacht durch die Sendung, durch die Arbeit bei den Medien, durch das ich eigene Events veranstaltet habe. Und nach einem kurzen Ausflug noch zum Playboy in Deutschland, wo ich noch gearbeitet habe, als Text- und Moderedakteurin, bin ich dann zurückgekommen und habe das Label World of Venus gegründet. Und das war dann einfach eine Agentur für Events, für Styling. Und dann habe ich auch von Hostessen vermitteln. Also, Frauen, die auch an meinen Partys so Drinks haben ausgeschenkt oder Süßigkeiten verteilt. Und die sind dann auch von anderen Firmen angefragt worden und die habe ich dann auch sozusagen vermittelt und habe so meine Agentur eigentlich aufgebaut. Ja.
Wir haben da noch ein Bild, vielleicht ziemlich viel ausdrückt. Vielleicht, wenn wir das Bild miteinander anschauen, was drückt das aus?
Ja, ich habe einfach so die Pin-Ups. Ich war so fasziniert von diesen Pin-Ups, eigentlich so aus den 50er Jahren, wo man ursprünglich den glaube, den amerikanischen Soldaten Hoffnung gegeben haben, weil sie irgendwie, ja, weil sie Bilder von denen gekauft, Flugzeug oder in der Spind. Und die haben eigentlich eben so ein bisschen Sexiness, aber auch mit einem Augenzwinkern. Sie waren ja nie ganz nackt gewesen. Also es ist eigentlich, ja, das hat mich immer so ein bisschen begleitet, die Sexiness, aber nicht irgendwie das Billige. Oder ja, kann man sagen, Gott sei Dank bin ich nie in Porno. Pornografie oder so abgerutscht, sondern es war immer eigentlich einfach Fun gewesen, ja, Spass und Sexiness. Und das hat natürlich auch viele Leute an die Partys gebracht, also hat es immer 400 bis 1000 Leute an diesen Partys gehabt und ja, und man hat gewusst, dass eben World of Venus steht für einen lustigen Abend mit sexy Girls und gute Musik, ja.
Das bist du auf dem Bild, gell?
Das bin ich jetzt, ja genau. Ich habe mich am Anfang selber so inszeniert als Pin-Up, habe das auch so ein bisschen als Autogrammkarte gebraucht, als ich noch beim Fernsehen war und später habe ich dann andere Frauen auch so inszeniert, zusammen mit Fotografen, Haar- und Make-up-Stylisten und so. Mhm.
Du bist recht so in der Promi-Szene rumgekommen. Ich hatte einfach mal so ein paar Leute, da haben wir noch deine Pin-Up-Girls oder deine Hostessen, gell, wo du da am Party machen bist mitnehmen. Du hast ja, einfach genau. Sozusagen die Frauen genommen, zum Leute anziehen auch, oder so?
Ja, zum Leute anziehen. Ich wollte auch nie eine Modelagentur, weil meine Models oder Frauen sind eigentlich auch nicht unbedingt jetzt nur gross gewesen oder nur super schlank. Aber dafür haben sie Charakter gehabt. Das war mir gleich auch immer noch wichtig gewesen, dass sie irgendwie charmante Charakter haben. Und gleich irgendwie, eben, ist das so eine hedonistische Zeit gewesen. Ich wollte eigentlich mich auch nie auseinandersetzen mit schwierigen Sachen. Ich habe mir nie Gedanken gemacht über Krankheit, Tod. Ich habe einfach gedacht, das Leben ist eine Party und es soll ewig so weitergehen. Und habe mit dem auch ziemlich viel so unterdrückt und auf die Seite geschoben. Und natürlich eben mit Alkohol und Kiffen ist irgendwo durch eine Flucht natürlich gewesen vor der Realität. Mhm.
Wir haben dich da noch kurz mit ein paar Promis. Die einen oder die anderen werden ein paar kennen. Bekannte Rapper. Genau. Jay-Z, Kanye West, Katy Perry haben wir da. Wir haben Elijah Woods, Herr der Ringe, Hugh Hefner von Playboy.
Genau.
Hast du auch getroffen.
Er ist gestorben unterdessen.
Wir haben da noch den Fred Durst von Limp Bizkit, damals eine bekannte Rockband und so weiter und so fort. Schweizer Promis. Mahara McKay
ist ja, das, oder? Ja, schon eine gute Freundin von mir. Ja.
Ja. Und dann noch so ein bisschen Bauerlady gesucht, ist das, gell?
Der Marco Fritsche, genau. Marco, ja, ich habe Styling gemacht für Bauerlady gesucht und für Mahara habe ich auch oft habe ich sie eingekleidet oder sie begleitet auf Orten, wo sie hergegangen ist als DJ. Und genau, der Jay-Z war nicht mein bester Freund. Da bin ich nur im Taxi gefahren. Also eben, gewisse konnte ich einfach interviewen für die Medien noch. Und andere habe ich irgendwie in Kanye West an der Fashion Week getroffen in Paris und Foto gemacht, ja.
Jetzt ist meine grosse Frage, du bist durchgestartet, du hast sozusagen dein eigenes Playboy-Imperium im Namen von World of Venus so ein bisschen aufrichten, mit Pin-Up-Girls, mit Partys, du hast auch noch zeitweise ein Magazin geführt. Du bist irgendwo, ich sage mal, ein bisschen durchgestartet, hast Erfolg genossen, bist bekannter geworden, mich würde es interessieren, wie ist es dir dabei gegangen? Jetzt, wie ist es Tina innerlich gegangen?
Also eben, ich habe eigentlich sehr lange gar nicht gewisse Sachen zugelassen. Von dem her ist es mir eigentlich super gegangen. Ich weiss auch noch, wo mich eine Freundin mal so gefragt hat, bei ihr habe ich dann später gewohnt und das ist dort, wo ich dann auch Zusammenbruch hatte. Dann hat sie mich gefragt, wie geht es dir? Und ich immer noch, ja gut, wie soll es mir sonst gehen? Also es ist so, schon das war irgendwie etwas komisch gewesen, dass, ja, wie soll es mir sonst gehen? Alles gut. Also eben, ich habe da wirklich eine kleine Scheinwelt gelebt und habe ja sehr lange eigentlich auch eine Beziehung gehabt, noch in dieser Zeit, dann gleich fast 6 Jahre mit meinem Mann zusammen gewesen. Zwischen 20 und 30, aber eben hat das Venus-Image so nach aussen gezeigt und hat auch immer mehr gemerkt, das passt wie irgendwie nicht zusammen. Und habe auch Angst gehabt irgendwie vor dem normalen Leben oder dass ich jetzt irgendwie einfach eben so das normale Leben mit Mann und Haus und Heirat und so, das ist nichts für mich. Und ich dachte, ich muss doch dem Venus-Image irgendwie gerecht werden und hat dann eben den Mann verlassen und hat dann wirklich so Highlife mit so viel jüngeren Liebhaber. Ich habe mir zwar immer eine Beziehung gewünscht, ich habe dann auch immer versucht, mit denen zusammen zu sein, aber das hat natürlich nicht richtig funktioniert. Und das war wirklich auch so, ja, wirklich Illusion gewesen, eigentlich. Also äußerlich ist es mir gut gegangen, aber eben, ich hatte eine dicke Schutzmauer gehabt. Durch das konnte ich natürlich auch viel an mir abprallen. Also wirklich nahe. Es hat auch mal jemand gesagt, an dich kommt man gar nicht richtig her. Also ich habe auch gar nicht mehr richtig nahe an mich hergelassen. Mhm. Von dem her konnte fast niemand hinter die Fassade sehen.
Die Fassade, die du jetzt beschrieben hast, die hat dann aber immer so bestanden? Oder ist denn da irgendein mal, ich stelle mir vor, mal Zusammenbruch oder so? Oder?
Ja, eben genau. Dann bin ich auch noch in Bern gewesen, bin dann später nach Zürich noch weitergegangen. Aber ich habe dann, nachdem ich auch den Mann verlassen habe, habe ich wirklich das World of Venus mit Partys habe ich etwa 2 Jahre noch durchgezogen und richtig Gas gegeben. Und dann bin ich eben bei dieser Freundin gewohnt, die wirklich auch näher in mich hineingesehen hat. Und dort ist es dann auch zu einem Zusammenbruch gekommen, dass ich wirklich, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber also ich war recht überfordert und ich hatte dann auch, genau, ich hatte in Zürich noch einen Auftrag und habe auch sehr viel gefordert von meinen Hostessen, die sind dann irgendwie an der Street Parade unterwegs mit den Rollschuhen und ich habe gesagt, ihr müsst all die Flyer verteilen und ich habe sehr hohe Anforderungen gestellt an die, aber auch sehr hohe Anforderungen an mich selber und irgendwie ist immer wie mehr hat das bröckelt, die Fassaden und ist wirklich zu einem Zusammenbruch gekommen, mit richtig so Realitätsverschiebung, also wirklich, es ist fast zu einem Wahn geworden und ich habe sehr viel Gefühl, das ich unterdrückt hatte. Ich habe es mal so gezeichnet wie eine, ich weiß nicht, ob du das Bild jetzt da hast, wie es mal so wie einen pfeifenden Kochtopf, wo irgendein ist so lange pfeift, bis es explodiert, der Deckel und all die Gefühle irgendwie wie Gemüse umgehen. Also all die Gefühle so von grosse Schuldgefühle hatte ich dort, weil ich auch den Mann verlassen habe. Und grosse Schamgefühle hatte ich und habe gefunden, hey, die Venus, ich will nichts mehr zu tun haben mit dem. Ich habe mich da so sexy exponiert, ich habe noch andere mit reingezogen, habe mich sehr geschämt und habe Angst irgendwie, wie es weitergeht. Ich habe gemerkt, ich habe gar keine richtige Beziehung zu meiner Familie. Es ist alles, also ich habe überhaupt nicht richtige so tiefe Beziehungen. Es war alles so oberflächlich gewesen. Und es war eine extreme Identitätslosigkeit. Ich hatte plötzlich krasse Träume, wo irgendwie der Buschauffeur in die Postauto kam und gesagt hat, wo ist Tina Weiss? Und Ausweis bitte zeigen. Und ich habe mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Also ich war wirklich wie nicht mehr existent. Ich dachte, wenn die Venus stirbt, dann was bleibt überhaupt von Tina übrig? Und all diese Gefühle sind extrem krass auf mich eingewirkt. Und das war eine Zeit von ein paar Monaten, wo ich auch fast nur noch drinnen war. Und auch bis zu Selbstmordgedanken, weil ich wirklich gedacht habe, ich sehe keinen Sinn mehr im Leben. Und ich habe nur Lügen gelebt. Es war nur Schein alles. Das war eine extrem beängstigende Zeit. Und irgendwie habe ich dort auch nicht, ich habe nicht Gott kennt, ich habe keine Christen kennt, ich habe keine Bibel gelesen. Aber irgendwie bin ich zum Psychiater gegangen, der hat gemeint, ich habe ADS, aber das hatte ich dann nicht gehabt. Aber weiterhin wollte ich mich nicht behandeln, also ich habe da auch zu wenig vertraut. Aber ja, irgendwie habe ich einfach das ausgehalten, die Zeit. Und bei den eben, irgendwann ist es mir dann wieder ein bisschen besser gegangen und dann bin ich einfach nach Zürich gegangen und habe eigentlich, aber im Ähnlichen, aber nicht mehr als Venus, sondern einfach als Tina Weiss nachher weiter geschafft.
Du hast in deinem Buch noch so ein eigenartiges Erlebnis auf der Kornhaus Brück beschrieben in Bern.
Ja, dann bin ich auch, das war auch in dieser Zeit gewesen, da habe ich eigentlich, gerade bevor ich meine Agentur dann auch runtergefahren habe, da hatte ich noch einen Auftrag gehabt, wo meine Hostessen im Casino waren, also im Spielcasino, glaube ich, Weihnachtszeit, und dort auch so Drinks serviert haben, oder wie sagt man, Glühwein. Und dann bin ich über die Brücke gelaufen und es war wie wenn mich wirklich eine mega dunkle Macht würde. Es hat mich recht so an den Rand rausgeschoben und ich musste richtig Gegensteuer geben, dass ich irgendwie mehr in der Mitte von der Brücke bin oder einfach, dass es mich da nicht so rauszieht. Also ja, es war recht krass gewesen und ich habe einfach auch gedacht, hey, ich muss jetzt heim. Also ich habe plötzlich auch so eine Orientierungslosigkeit gehabt und habe irgendwie noch jemanden getroffen, aber es war ein ganz komisches Gespräch und ich wusste, hey, ich muss heim flüchten. Irgendwie, ja.
dem Punkt würde man so denken, okay, Orientierungslosigkeit, irgendwo Zusammenbruch, das war es jetzt gewesen, jetzt kommt der Turning Point. Aber du bist dann, wie du vorher schon angetönt hast, von Bern auf Zürich und hast dort noch einmal genau das Gleiche gemacht, unter einem neuen Namen, also einfach nicht mehr sozusagen das alte Label. Und du hast dort auch wieder Sachen gemacht, du bist aktiv gewesen, du hast für Blick am Abend, für Schweizer Illustrierte Friday von 20 Minuten, du hast ganz viel Style gemacht, du hast gutes Geld verdient, hast aber im Vergleich zuvor, wie du schreibst, einfach auch ein bisschen Yoga gemacht, um das ein bisschen auszugleichen. Gell, so ein bisschen Spiritualität.
Genau. Stimmt, das ist ja auch noch dazu gekommen. Ja, vorher habe ich ja geboxt. Genau, dann habe ich Yoga gemacht und bin in kleine Ruine gekommen. Ich habe also am Morgen, als mich so ein bisschen für den Buddhismus interessiert hat, so chantet am Morgen, das ist so meditativ singen. Ich habe dann auch so ein bisschen solche Sachen probiert, bin jetzt vielleicht ein bisschen mehr in die Ruhe gekommen, aber gleichzeitig immer noch sehr umtriebig gewesen. Zürich, ja, da ist dann auch noch eben so VIP-Events halt, eben noch mehr Prominente eingekleidet und für eine PR-Agentur noch mit einer PR-Agentur zusammengearbeitet. Ja, einfach noch grössere Kunden gehabt halt, so Uhrenmarken, Alkoholmarken gearbeitet und ja, dann hat er zum Beispiel auch noch Kokain probiert, als ich in Zürich war. Gott sei Dank auch das nicht irgendwie oft, sondern nur ab und zu. Aber das ist auch so, irgendwie hat das so ein bisschen wieder zu dieser Zürich-Zeit passt, weil alles noch einmal ein bisschen schneller war. Ich habe dann auch an der Langstrasse gewohnt, wirklich mitten im Zug, wo die Bars sind und so. Und bin in Zürich eigentlich noch mehr unterwegs gewesen. Also sicher 4-5 ebiger Wochen. Und dann hat so mega viele halt Einladungen gehabt zu ja, Showroom, Mode, neue Mode, wie sagen wir, Showroom-Termine, eben VIP-Events, irgendwelche so Sachen, ja.
Und mitten in dieser Umtriebigkeit innen ist dann plötzlich etwas Besonderes passiert. Du hast einen Ruf bekommen.
Also ja, also ich denke, das hat sich wirklich auch so ein bisschen angebahnt. Ich bin dann auch in Südafrika noch gewesen. Und ich glaube, dort hat wirklich die Mauer abgebrochen, wo ich auch nicht für Mode, also ich war schon ein paar Mal vorher für Modeaufnahmen, aber dann bin ich privat unterwegs gewesen, dann bin ich auch in Townships gegangen, habe irgendwie die Kinder gesehen, habe die Armut gesehen und das hat mich extrem berührt. Ich hatte auch noch eine Frau kennengelernt, die Multiple Sklerose hatte, die auch allein unterwegs war, die hat mich so berührt, da habe ich wirklich so gerannt und ich habe viel mehr von eben, es ist ja viel mehr zu realisieren, hey, was habe ich eigentlich alles. Ich bin zwar eben mega viel unterwegs, habe viel Geld und so, aber mir fehlt irgendwie etwas. Und die da so arm sind, sind teilweise viel glücklicher. Und dann bin ich zurückgekommen von dem Südafrika und dann hat mein Telefon gerade wieder irgendwie 20 Mal am Tag geläutet und es ist mir richtig zu viel geworden und ich bin auch wieder vor einer Entscheidung gestanden, mein Büro noch zu verlagern. Und dann irgendwie plötzlich habe ich wirklich so wie den Eindruck gehabt, oder das gehört fast, dass es nicht mehr dein Leben gibt, es gibt alles auf. Und dann habe ich plötzlich auch, ja, ich bin plötzlich an dieser Bahnhofstrasse gehockt in Zürich und habe eine extreme Ruhe und einen extremen Frieden verspürt und habe plötzlich einfach gewusst, ja, ich muss nicht mehr dem allem gerecht werden, ich muss nicht mehr allen gefallen, ich muss nicht mehr überall immer Ja sagen und ich hatte plötzlich einfach einen riesen Frieden gehabt. Und das war nicht nur so, dass ich aufhören zu arbeiten. Ich habe dann wirklich auch nah meine Agentur aufgegeben, aus meiner Wohnung rausgegangen, alle Kleider verkauft. Und die Leute haben gesagt, du spinnst jetzt total, jetzt bist du auf dem Höhepunkt von deiner Karriere. Und ich habe gefunden, hey, ich habe vorher gesponnen, jetzt wird irgendwie normal. Also ich habe nicht genau gewusst, was passiert noch, aber ja, einfach, es hat sich gut angefühlt. Ich habe auf irgendetwas einfach vertrauen. Auf etwas Angst, auf Vertrauen und ich habe irgendwie auch vertraut, dass es nachher weitergeht. Aber ja, wie gewusst, ich brauche wirklich einen Break, ich brauche wirklich eine Auszeit und ich weiß nicht, wie lange die wird dauern. Und dann bin ich auch noch nach Bern. Es hat mich auch, ja, irgendwie hat es mich wahrscheinlich auch nach Heimat gesehnt. Also ich habe natürlich von den Eltern nicht das bekommen, was ich mir vielleicht gewünscht habe, aber irgendwie hat es mich nach Bern gezogen. Ich bin dann auch dort in ein Zelt noch gewohnt, 2 Monate und
du hast dich auch äußerlich verändert in dieser Zeit.
Ja, also fast wieder jetzt. Ja, ich bin einfach plötzlich, bin ich, genau, bin ich, meine Anti-Praktikantin hat noch gesagt, du kannst doch nicht barfuß da in Zürich rumlaufen und so. Und ich bin barfuß plötzlich rumgelaufen und wie ein Hippie und habe gefunden, hey, doch, ich will gar nicht das Glamour-Zeug und so. Ich habe mich eigentlich auch nicht mehr geschminkt und ja, recht so naturverbunden worden. Genau, habe mich dann auch noch so ein bisschen, habe dann auch noch einen Schaman kennengelernt, dann bin ich noch mit dem unterwegs gewesen, bin irgendwie so Schwitzhütten-Ritual gemacht, wo man sich so reinigt, dass ich mich eigentlich auch gesehnt nach Reinigung, nach, ja, ich habe mich bestimmt schon gesehnt nach einem neuen Leben, nach irgendwie auch nach ja, Reinheit und Freiheit, ganz bestimmt, und ja, irgendwie eben so ein bisschen zurück zum Ursprung. Mhm.
Man kann so sagen, du hast da an der Bahnhofstrasse oder genau, oder wo du gewesen bist, eine Stimme gehört, gib alles auf, das ist nicht mehr dein Leben. Und in dem Moment tönt es sich so, als wäre dir ein Schalter umgegangen und du hast wie angefangen, die Sachen anders zu sehen. Du hast dich plötzlich nicht mehr kurz gekleidet, du hast lange Kleider angezogen, du bist weggezogen. Du,
höhere Schuhe mehr, ja, genau.
Du hast die Modebranche gesehen, du hast es nicht mehr können. Es ist dir...
Genau, eben, ja, ich muss auch sagen, eben, nichts Schlechtes an Mode, ich lege mich auch gerne mal wieder schön an, aber wenn das alles deine, ja, wenn das deine Identität nachher irgendwie ist, oder wenn es wirklich, eben, kommst du plötzlich so in den Teufelskreis von, oh ja, ich muss ja immer das Neueste haben, weil du gehst an einen Anlass, wirst fotografiert und du wirst angeschaut, was hat sie für eine Handtasche oder so, also es wird so zu einem Zwang und das ist eigentlich auch noch so sehr oberflächlich auch. Und ich habe jahrelang Leute auf der Straße fotografiert für die Zeitung und irgendwie ist mir das einfach sehr oberflächlich geworden, weil es ist immer um Kleider gegangen und es ist nicht um einen Mensch an und für sich gegangen. Und eben, es war an der Zeit auch gewesen, dass ich bei mir anfangen konnte, tiefer zu schauen oder einfach auch nicht mehr, nur noch das oberflächliche Leben, sondern wirklich irgendwie bin ich bereit gewesen, auch bei mir tiefer zu schauen und habe mich auch mehr, ja, eben anfangen interessieren für die, ja, oder bin bereit gewesen, Herausforderungen mit zu konfrontieren, oder? Und gewisses Leid vielleicht auch und gewisse Trauer auch anzuschauen.
Mhm. Du bist dann eigentlich so ein bisschen auf der Suche gewesen, was ist mit dieser Stimme, wo ist mehr, wo ist Sinn, oder? Wo ist Identität? Und du beschreibst, du bist dann am Meditieren gewesen und hast dann plötzlich ein Gebäude gesehen.
Mhm. Ja, genau. Also dort, wo ich dann die verschiedenen Sachen gemacht habe, wie eben Schwitzhütte und dann bin ich irgendwie ja, Meditation und Sachen. Und dann bin ich und dann habe ich eigentlich auch schon ein Ticket gekauft nach Ibiza, weil dort hat so in ein Haus gehen, das Haus hüten sozusagen und habe gefunden, ja, dort hat es viele Hippies, das passt irgendwie. Aber dann ist mir ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, weil das Haus hat dann irgendwie Schimmelbefall gehabt und es hat geheißen, ich kann dort nicht hergehen. Dann habe ich nicht gewusst, was soll ich jetzt machen und ich weiss noch, ich bin unterdessen auch aus der Wohnung in der Langstrasse rausgegangen, bin bei einer Freundin gewesen und bin dann auch dort im kleinen Dorf am Meditieren gewesen, auf dem Bänkli und dann habe ich plötzlich und dann war nebenan eigentlich die ganz kleine Kirche gewesen, und dort ist die Tür offen gestanden und dann bin ich in die Kirche hineingelaufen und dann habe ich dort drinnen gebetet und habe wirklich eigentlich zu Gott gebetet, dass es eine neue Lösung gibt, wo ich jetzt hergehen soll, was ich machen soll. Und dann habe ich wirklich im Büro, wo ich dann alle Ordner, alle Sachen habe, wegschmeissen auch, habe ich so eine Karte gefunden von Indien, von Varanasi. Und dann ist mir die Sinn gekommen, die Karte hat mir ja mal, genau, und hinten drauf ist gestanden, Waisenhaus, 19 Kind irgendwie. Und dann ist mir Sinn gekommen, die Karte hat mir ja einen gegeben, einen Inder in einem Modeladen. Dann bin ich zu dem gegangen und das ist ein Inder, der mal Pfarrer war, aber nicht mehr als Pfarrer gearbeitet hat, sondern als Modeberater und einen Laden hatte. Und das war wirklich speziell, weil ich bin dann zu ihm gegangen und habe erzählt irgendwie ein bisschen von mir und meiner. Und ich glaube, recht auch verzweifelt auch getönt. Und er hat gefunden, ja, du kannst sonst nach Varanasi gehen. Dort hat es ein Waisenhaus. Also das Haus ist er mal aufgewachsen, hat es dann zur Verfügung gestellt, dass es ein Waisenhaus werden kann. Und du kannst dort hergehen, eine Auszeit nehmen. Und ich habe gefunden, ja, das klingt eigentlich gut. Und er hat, glaube ich, nichts von Chile gesagt, weil sonst wäre ich noch ein bisschen vielleicht auch Chile. Weil ich war eben mehr noch auf diesem buddhistischen Trip gewesen. Ich habe gefunden, ah, Indien, das klingt gut, dann kann ich auch noch den Hinduismus kennenlernen. Und habe auch ein bisschen von Hare Krishna singen und so. Genau.
Du bist dann auf Indien gekommen und bist in das Waisenhaus hineingekommen. Wie ist dir dort gegangen? Was hast du dort erlebt?
Ja, also dort war es wirklich, als wäre Gott das wirklich so organisiert, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiter davon laufen konnte, nicht vor mir selber und auch nicht vor Gott. Weil ich bin dort mit der Liebe von ihm konfrontiert worden. Vor allem auch die Liebe, die ich gesehen habe bei den Christen dort, wie sie untereinander hatten. Und auch die Kinder, die wieder extrem mein Herz berührt haben. Und die haben mich so mit viel Gnade irgendwie aufgenommen. Und ich war irgendwie Ende 30 gewesen. Die haben gesagt, ja, hast du Fotos da von deinem Mann, von deinen Eltern? Und ich hatte überhaupt gar keine Fotos dabei gehabt. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Mann. Ich war dort noch liiert gewesen mit ihm, als ich dann auch noch in Sri Lanka besuchen wollte. Aber ja, gleich gewusst, das kann es nicht mehr sein. Und ja, und ich habe einfach gewusst, hey, ich bin Ende 30, ich bin da immer noch, komme da direkt aus dem Partyleben. Habe viele Beziehungen gehabt. Hatte dort eine Missionarsfamilie aus Kanada gehabt, mit ihren jungen Töchtern, 16, 18. Die haben da Kinderprogramm gemacht mit den Kindern. Und ich habe einfach so gedacht, für mich, hey, was habe ich bis jetzt gemacht? Also, ich habe mich eigentlich richtig geschämt mit dem, wo ich dort war und habe gefunden, hey, ja, in diesem Alter habe ich nur Blödsinn gemacht, oder? Und was habe ich unterdessen, was habe ich gemacht? Bin da lange in der Modewelt gewesen oder bin da irgendwie umgekehrt, aber ich habe nichts Gescheites Soziales gemacht wie die dort. Also ich habe mich sehr viel Scham auch irgendwie gewesen. Und das ist aber bedeckt worden irgendwie von der Gnade und der Liebe von diesen Menschen dort. Und ja, ich war extrem berührt gewesen und sehr mit mir selber konfrontiert. Aber dann eben auch in der Bibel gelesen gleich. Und das hat wirklich extrem zu mir gesprochen. Also es war wirklich ein lebendiges Wort gewesen. Und ich habe gewusst, das ist die Wahrheit, das ist das, was ich eigentlich gesucht habe. Dann sind auch noch zwei andere Frauen, Krankenschwestern aus Kanada, die waren Ende 20 gewesen. Die haben ja, das wollte ich vorhin noch sagen, auch die jungen Mädchen und die anderen, die haben alle noch nie einen Freund gehabt oder die haben noch nie Sex gehabt. Und die denken, was, das gibt's? Das kann doch nicht sein. Oder ich komme wirklich aus dieser Gesellschaft, wo Sex so wichtig ist, wo das ist so ein Thema Nummer eins irgendwie ist oder alles dreht sich um das. Und die haben irgendwie noch nie, oder die haben gesagt, sie warten mit Sex, bis sie einen Mann haben. Und ich dachte, wow, das gibt's. Und das hat mich mega fasziniert. Und ich habe mich eigentlich gesehen nach dieser Reinheit auch. Und die eine hat mir dann die Geschichte von der Frau am Brunnen vorgelesen, und wo Jesus sagt, hey, bei mir gibt es lebendige Wasser, dann musst du nicht mehr suchen, musst du nicht mehr bei anderen suchen. Und die Frau, die auch viele Männer hatte. Also ich konnte mich extrem mit dem identifizieren und habe gefunden, also es hat immer wie mehr für Jesus so gesprochen, die Bibel, die ich gelesen habe. Dann hatte ich auch wieder verruchte Träume gehabt, weil ich nicht genau gewusst habe, was hat es jetzt mit dem Jesus auf sich. Habe dann geträumt, dass ich Schulden abzahlen musste. Und ich musste irgendwie da 300 Franken zahlen, da 500, da 800. Und irgendwie habe ich gewusst, hey, ich kann gar nicht meine Schuld mit Geld begleichen. Und das hat mir dann auch geholfen, zu begreifen, hey, Jesus ist gestorben für meine Schuld. Ich kann das nicht mit Geld begleichen, ich kann das nur annehmen, das Geschenk, dass er gestorben ist für mich. Und ich kann das annehmen und habe durch das Zugang zu Gott, ich habe durch das Vergebung für all das, was ich gemacht habe, für all das, was schlecht war, für all die Leute, die ich verletzt habe, für Abtreibungen sogar, die ich hatte. Das war dann später auch noch ein Teil von Heilung. Und einfach Alkohol und Drogen und all diese Sachen, das waren sowieso für mich Erledigungen gewesen. Also kaum bin ich eigentlich in Indien gewesen, habe ich wie auch gewusst, irgendwann ist noch ein letzter Joint geraucht und habe wie gewusst, bevor ich gegangen bin, das wird der letzte sein. Und das hat mir auch alles dann gar nicht mehr gefällt. Es war eine riesige Befreiung gewesen. Wirklich eine Befreiung von mir selber auch, dass ich mich immer ins Zentrum gestellt habe, dass ich mich so um mich selber gekreist habe, oder dass ich das Gefühl hatte, ich bin die Mitte vom Universum. Da habe ich gewusst, hey, Gott ist die Mitte vom Universum und ich gebe jetzt mein Leben ihm in die Hände. Das wird viel, das ist viel, hat mich befreit eigentlich, von mir selber. und in die Abhängigkeit zu Gott gebracht. Also ich habe gemerkt, auch, hey, jetzt bin ich nicht mehr abhängig von Meinung von anderen oder von Leistungen, die ich muss erbringen muss. Ich habe die bedingungslose Liebe von Gott können annehmen und habe dadurch auch gewusst, wer ich bin. Also die Frage von Identität, die ich immer hatte, wer bin ich eigentlich, hat sich auch beantwortet. Ich bin ein geliebtes Kind, ich muss jetzt nicht mehr die Liebe. Es ist schön, wenn ich sie bekomme von Menschen, aber ich muss die nicht mehr bei den Menschen holen. Mhm. Ich weiss schon, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Und das hat mir eine ganz neue Perspektive auf mich selber gegeben. Also auch, dass ich kostbar bin, dass ich wertvoll bin, dass ich auch meinen Körper nicht mehr so schnell hergebe. Dass irgendwie auch gute Grenzen und Schutz hat Gott gegeben und irgendwie Würde wiederhergestellt und die Scham genommen. Also es ist ganz viel passiert, ja.
Mhm. Also du hast als Mädchen eine Karte bekommen von den Eltern, die es geheissen hat, bis es liebst, damit wir dich lieben können. Mhm. Du bist auf Indien und du bist dort mit einer Liebe konfrontiert worden, die alles übersteigt. Eine Liebe, die du nicht leisten musst, sondern die du einfach geliebt bist, ohne dass du etwas machst. Mhm.
Genau. Ja, es ist eine Umkehrung, oder, eigentlich. Und es ist, Gott liebt uns und so können wir auch uns selber lieben. Also müssen uns selber sogar lieben, weil wir wissen, wir sind geliebt von Gott. Und so können wir die Liebe dann auch wieder weitergeben, ohne etwas zurückzuerwarten. Und das ist wie eine Aha-Erle. Also ja, das ist extrem tief gegangen. Und auch, halt, ich konnte auch meinen Eltern können vergeben durch das. Oder ich wusste, hey, sie haben einfach das gegeben, was sie haben können, was sie hatten. Sie haben auch nicht besser gewusst. Sie haben es halt auch so gelernt oder bei ihrem Elternhaus so erlebt. Und dann konnte ich auch meinen Eltern können vergeben und habe auch wieder Verständnis und Liebe und eine neue Perspektive auch für sie bekommen. Ja.
Du hast dann in Indien, da sieht man noch ein Bild von dir mit den Weisen. Mich hat das Bild noch so verrührt, wenn ich das noch anfügen darf. Du bist in ein Waisenhaus gekommen, wo Waisen sind. Mhm. Aber die sind glücklicher gewesen als du, wo du gekommen bist, gell?
Ja, genau. Ich bin mir eigentlich selber vorgekommen wie ein Waisen plötzlich. Ich dachte, ja, da bin ich wirklich eigentlich gerade am rechten Ort gelandet. Ich bin auch wie ein Kind, das sich nach Liebe sehnt, wo irgendwo durch Eltern los ist. Ich habe in dieser Zeit den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen, bevor ich gegangen bin. Und bin von dem her mir auch vorgekommen wie ein Waise und habe dann bei denen aufgenommen worden, angenommen worden. Und ja, die waren super glücklich eigentlich gewesen und haben wenig gehabt. Und ich habe wirklich wie gemerkt, hey, ich habe zwar äußeren Reichtum, aber innere Leere. Und die haben wirklich ein Reichtum innerlich und äußerlich vielleicht nicht viel. Aber das ist viel mehr wert als das, was ich hatte.
Und du bist dann nicht mehr weise geworden, sondern ein Kind von Gott in dieser Zeit.
Ja, genau.
vielleicht noch ganz kurz eine Frage. Wie ist das passiert? Also, weißt, wie bist du ein Kind, wie wird man ein Kind von Gott? Also, es klingt vielleicht sehr abstrakt, das Ganze.
Aber ich denke, es ist wirklich viel zusammengekommen. Es war einerseits das Bibellesen, das andere die Liebe der Menschen. Es war wirklich der Entschluss gewesen, ja, ich war so stark auf der Suche und vieles ist mir beantwortet worden, eben auch durch die Träume, die ich hatte. Und ich hatte dann auch schon auch noch Zweifel gehabt, denke, wird jetzt als Christ, wird jetzt da ganz normal und sind alle Christen gleich oder wird das Leben langweilig, oder? Und die Vorbehalte hat mir Gott eigentlich auch eliminiert. Ich habe dann auch noch christliche Hippies kennengelernt und ich denke, das war auch wichtig gewesen. Ich habe gesehen, die sind da am Gitarrespielen auf dem Rasen und die sind auch noch farbig angelegt und das sind auch Christen, oder? Ja, wie andere, weil die ich dort in der Kirche gelandet bin, waren recht konservativ gewesen. Und dann hat mir aber Gott auch andere Christen noch gezeigt. Also hat er mir wie all die Vorurteile, die Vorbehalte, die ich hatte, hat er immer wie mehr eigentlich ausradiert. Mhm. Und ich denke, und dann war wirklich auch der Punkt, gewesen, wo ich gewusst habe, hey Jesus, ich will dir mein Leben anvertrauen, ich gebe dir auch meine Sexualität, weil ich wie gemerkt habe, das ist das Letzte, oder das, was ich mich so darüber definiert habe, der grösste Götz eigentlich auch, ich gebe dir das, Jesus, und ich habe wirklich so in den Spiegel geschaut und gesagt, hey Jesus, wenn du das willst, dann werde ich ohne das leben, dann werde ich irgendwie eine moderne Nonne, keine Ahnung, wie das aussieht, aber ich vertraue dir jetzt, dass du mir das Gefühl, Bedürfnis wirst wegnehmen, oder du wirst mir irgendeinmal einen Mann bringen, wenn es dann so weit ist, wenn du das aber nach deinem Timing und nach deinem Willen.
Du hast noch einen grossen Schritt in Indien gemacht und das Bild berührt mich mega, weil man sieht in deinen Augen eine unvorstellbare Freude. Wenn ich die Bildchen vorher anschaue, wo du noch so ein bisschen als Stylistin und so ein bisschen Venus geschafft hast, ist das ganz etwas anderes.
Ja, genau. Und ich musste lachen, weil das war eigentlich am Jugendtag, wo ich eigentlich eben auch nicht eingeladen war. Dort hätte ich gar nicht mitgehen. Und irgendwann sagte der Pastor dort so, Tina, was machst du eigentlich da? Und eben der Bus voll mit ganz vielen Jugendlichen und noch ein paar Ältere von der Gemeinde. Und ich so, ja, mir hat man gefragt, ob ich auch komme und so. Und dann hat er ziemlich, und du bist ja noch nicht einmal getauft und so. Und ich so, ja. Und dann zuerst bin ich auch noch einen Moment rebellisch gewesen und bin irgendwie gerade zum Wasser runtergerannt. Ja, dann taufen die mich doch. Und so. Und dann bin ich aber in Tränen ausgebrochen. Und dann sind da die zwei Töchter von der kanadischen Familie zu mir gekommen und haben gesagt, hey Tina, du musst dich nicht unter Druck setzen. Du musst jetzt auch nicht das Gefühl haben, du musst dich jetzt taufen oder so. Und dann haben wir noch einen Spaziergang gemacht oder recht eine lange Wanderung. Und dann, dort hat Gott extrem zu mir gesprochen und eigentlich wollte ich mich taufen und ich wollte eigentlich in der Natur draussen. Und das ist ja, also das ist nicht der Ganges, der Grusige dort in Varanasi, der Fluss, wo alle grusigen Sachen drin sind, sondern das war wirklich an einem Wasserfall gewesen. Und Gott hat wirklich zu mir gesprochen, hey, jetzt ist eigentlich der Tag, weil es ist draussen, es ist ein schöner Ort, Gemeindemitglieder sind dabei, es ist auch noch einer der letzten Tage, bevor ich das Land verlassen musste. Also, und es war noch der Geburtstag von meiner Schwester. Das ist mir erst viel später bewusst worden. Aber ich habe mich auch so gesehen, auch nach Versöhnung in unserer Familie. Und das war wirklich nicht Zufall, gewesen, dass es an diesem Tag nicht passiert ist. Und als wir von diesem langen Spaziergang zurückkamen, habe ich gesagt, ja, ich würde mich gerne taufen. Und dann hat eben der kanadische Pastor und der indische Pastor, der auch nicht darauf vorbereitet war, darum musste er eine Frauenschau müssen sich um die Hüfte binden, was ich recht lustig fand. Genau, hat die mich dann getauft dort. Und ja, es war eine riesen Freude und die Inder haben grosse Augen gemacht, weil ich dann rumgehüpft wie ein kleines Kind und die haben, glaube ich, noch nie so etwas gesehen.
Mega cool schön zu hören, ja, dass du sozusagen mit dieser Taufe wirklich dich ganz Jesus hergegeben hast. Von jetzt an lebe ich ganz für Jesus.
Ja, genau.
Jetzt noch, du hast noch einen Vers ausgesucht, zum Schluss von diesem Talk. Der steht in Matthäus 7 und vielleicht lese ich den ganz kurz vor. Dort heisst Folgendes. Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese eine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war gross. Wenn jetzt du dein Leben anschaust, was hat das genau jetzt mit diesen zwei Männern zu tun? Entweder Fels oder Sand. Und was möchtest du mit dem Vers sagen?
Ja, einfach, ich denke, dass ich wirklich früher auf Sand gebaut oder einfach mit dem, wie ich gelebt habe, oder dass ich auch das Vertrauen eigentlich nur auf mich selber hatte, dass mir das eigentlich alles unter den Händen zerronnen ist. Und also einerseits mal bei dem Zusammenbruch schon dort in Bern und dann später aber auch, als ich zum Glauben kam, dann ist eigentlich auch alles über den Haufen gehalten worden. Und ich glaube einfach, dass wenn wir das Fundament haben, wenn wir wissen, wer wir, ja, dass, wenn wir Jesus als Fundament haben und unser Leben ihm anvertrauen, dann wissen wir, es kann eigentlich nur noch, ich meine, was ich jetzt so in den letzten Jahren schon für Herausforderungen hatte, aber ich bin nicht mehr dran, ich bin nicht kaputt gegangen, sondern ich weiss, ich habe jetzt ein starkes Fundament, ich weiss immer noch, wer ich bin. Und ich weiss, was der Sinn von meinem Leben ist, nämlich Leben für ihn und ja, ihn zu verherrlichen, ihm alle Ehre zu geben und nicht mehr ihm dankbar sein für das, was ich kann und für das, was ich mache und nicht mehr mir selber. Und ich glaube, einfach mit diesem Fundament haben wir wirklich, da kann es wirklich rütteln und toben. Wieso jetzt tut in dieser Welt und immer wie mehr wahrscheinlich, dann sind wir gut dran, wenn wir uns, wenn wir bauen auf Jesus und wenn wir wissen, wo wir hergehen, wenn wir sterben. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste eigentlich, ja. Mhm.
Vielen, vielen Dank fürs Teilen von deiner Geschichte und
Ja, und unterdessen darf ich auch verheiratet sein, jetzt 5 Jahre. Und das ist, glaube ich, auch eines der grossen Wunder, die Gott in meinem Leben getan hat. Ja, ich war dann einige Jahre wirklich allein unterwegs, bin auch ohne Sex, bin nicht gestorben dabei, es ist wunderbar gegangen. Jesus hat mich so erfüllt. Also genau, das ist nicht etwas, was man braucht zum Leben in dem Sinn. Aber Gott hat mir einen Mann geschenkt.
Und du hast dich auch noch in Gassenarbeit investiert. Du bist mit dem Pfarrer Sieber unterwegs, du hast dich für Obdachlose gekümmert. Mhm. Du bist ein Mensch, der plötzlich ganz, ganz viel Liebe hat können weitergeben konnte.
Ja,
weil
absolut.
Du selber die Liebe gehabt hast,
kann man vielleicht sagen. Mhm.
Ja, mega schön. Ja, was,
die Leute nicht mehr runterschauen, sondern sie auf Augenhöhe begegnen. Ja.
Schön, die Veränderung. Hey, danke, dass du uns einen Anteil gegeben hast. Und es wäre schön, wenn du mit uns noch könntest zum Schluss beten.
Danke. Ja, Jesus, danke vielmals, dass du einfach der bist, der, ja, der rettet, der wirklich verändert. Und ich danke dir, dass du mein Leben so verändert hast, dass du mich wirklich erlöst hast, auch von mir selber. Und dass du Wunder tust. Und ich bitte dich jetzt auch für jeden Einzelnen da drin, dass du ihm begegnest, dass so, wie er es gerade braucht. Und ja, ich danke dir, dass du wirklich der bist, der Freiheit schenkt. Dein Geist, wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Und Freiheit ist, in der Abhängigkeit zu dir zu leben. Und das macht uns frei von allen Sachen in dieser Welt, die uns schlussendlich nicht befriedigen können. Die vielleicht schön sein mögen oder manchmal einen schönen Anschein haben, aber die schlussendlich nicht das geben können, was du uns geben kannst. Ich danke dir auch für deinen Frieden. Dass du uns Frieden schenkst, gerade in dieser turbulenten Zeit. Dass wir wirklich von dir begleitet sein und beschützt sein. Beschützt du jeden Einzelnen da innen vor Krankheit, vor Angstzuständen, vor Einsamkeit, vor Verzweiflung, vor Unglauben. Ja, ich bitte dich, dass du starken Glauben schenkst, dass du Sicherheit gibst, dass du das Fundament bist von jedem da innen oder darfst werden. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz und für deine Auferstehung. Danke, dass du lebst, dass du den Tod überwunden hast. Dass du Leben schenkst, echtes Leben schenkst, das nicht immer einfach ist, aber das echt ist. Und dass du in jeder Herausforderung und in jedem Schmerz auch gegenwärtig bist. Danke, Jesus, für deine Liebe und für deine Gnade. Und gang du mit jedem Einzelnen in diesen Tag und in die nächste Woche. Amen.
Amen.